Wir sind mitten im Kapitel der Performance, erste Folie, Aufführung einer einstudierten Handlung. Darum soll es in Computerspielen weniger gehen. Tatsächlich ist es gibt eine große Vergleichbarkeit, weil sie bei Computerspielen auch üben müssen. Und ihr Publikum ist halt der Computer, der sich anschaut, wie ihre Performance ist. Also kann man sich das vorstellen. Nur geht es da weniger um den expressiven Gehalt, sondern tatsächlich eher sowas wie im Sport. Also auch da gibt es ja einstudiertes Verhalten. Denken Sie an Eiskunsttänzer, Läufer oder an auch vielleicht auch Dauerläufer, die proben und üben. Und dann kommt der große Tag der Aufführung und dann wird ihre Leistung entsprechend bewertet. So bewerten Computer auch. Die können ja nicht sagen, also du hast dich da besonders expressiv verhalten, sondern okay, meine Parameter zeigen, du hast das alles richtig gemacht oder hier warst du 20% daneben. Das ist die dritte Bedeutung hier, die messbare Leistung. Das ist das, worauf die sportliche Performance hinzielt, also Performance im Sinne wirklich von, was hast du geliefert. Das ist ein anderer Performance-Begriff als der Performance-Begriff der aufführenden Künste. Also Performance als Ausdruck sportlicher Leistungsfähigkeit findet ihre Entsprechung im Computerspiel. Und dann gibt es in der Mitte noch die Performance, das kennt man in der Linguistik oder der Verhaltenstheorie, so Sozialpsychologie und Psychologie, also gibt es verschiedene Sozialanthropologie, da gibt es ganz viele Disziplinen, die sich das Verhalten von Menschen anschauen. Und das nennt man auch, es gibt die Kompetenz, das ist das, was sie können, und die Performance ist das, was sie im tatsächlichen, in der tatsächlichen Praxis auch zeigen. Das ist nicht nur im Sinne von messbare Leistungen, also so viele Punkte oder so viel Prozent der Töne richtig gehalten, sondern einfach das Verhalten, was sie an den Tag legen. Ich werde auf alle drei Aspekte eingehen, aber vor allem auf den sportlicheren Performance-Begriff. Und das setze ich noch kurz ab vom englischen Performance Capture, wo ja Performance auch drin steht. Wir hatten das schon mal gesehen, oder vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, die Aufnahmen, so MoCap-Aufnahmen, also Motion Capturing oder Performance Capturing, in denen zunehmend Schauspieler auch eingesetzt werden. Hier Ellen Page für Beyond Two Souls. Also gerade die Idee des Performance Capture, man kann auf No-Names setzen an Schauspielern, damit man im Prinzip eine billigere Schauspielerleistung bekommt und muss eben nicht viel Geld für so einen Star ausgeben. Das wird in manchen Spielen jetzt unterwandert, die setzen voll auf das Hollywood-Star-System und vermarkten das Spiel dann auch mit Ellen Page und William Dafoe, als Stars, die das Spiel tragen sollen. Interessant ist, man könnte auch sagen, Ellen Page, wir scannen dich mal kurz ein, so wie man das in anderen Spielen macht, wir scannen dein Äußeres ein, aber gespielt wirst du von jemand anderem, du bist uns zu teuer, also wir mieten dich für einen Tag, aber deine Darstellung übernimmt dann halt dieses junge Talent aus der Schauspielschule. So hat man es nicht gemacht, man hat tatsächlich mit Ellen Page auch alle Bewegungen eingespielt und inzwischen sind die Spiele halt auch so weit, man sieht das. Man sieht die Performance von Ellen Page im Spiel und das hätte auch nicht jeder so gemacht oder so machen können. Aber es ist ähnlich wie im Film, also wenn Ellen Page das nicht so macht, wie das dem Regisseur gefällt, dann sagt man, okay, wir machen es nochmal, oder wenn sie sich irgendwie vertut oder die linke Hand dann falsch hebt, und dann sagt sie selber, okay, das war nichts, nochmal. Und was wir im Spiel dann auch sehen, sind da ganz viele Cutscenes, in denen diese Performance abgespielt wird, aber was dort fehlt, ist der Live-Charakter. Und das ist ähnlich wie im Film. Film wird ja auch, also man kann bei Film auch auf die Schauspieler-Performance Wert legen und sagen, hier, was da, Dustin Hoffman oder also solche Method-Actor gemacht haben. Das ist besonders beeindruckend, wie sie das gespielt haben. Das gibt so Filme, die wirklich auch die schauspielerische Leistung loben, aber meistens weiß man, okay, die ist deswegen so gut, weil vielleicht da 10 Takes genommen wurden, bis die so gut war. Man hat das Beste zusammengeschnitten. Also Filme werden nicht wie beim Theater auf ihre Performance hin so besonders untersucht, weil man die Möglichkeit der bruchlosen Wiederholung hat. So, und auf diesen Performance-Begriff will ich jetzt nicht eingehen, was die Schauspieler im MoCap im Spiel leisten, sondern wirklich nur auf die Handlung der Spieler, die davor stehen. Und da unterscheidet sich Spiel von anderen Medien erheblich, weil ein Spiel einfach nicht läuft, solange niemand dran spielt. Also ein Film, da können Sie das irgendwie nicht, Sie machen Kino auf, lassen den Film ablaufen, stellen eine Kamera rein und gehen raus und hinterher haben Sie den Film einfach ohne Zuschauer abgespielt. Das geht. Ein Buch wiederum braucht den Leser, damit es entsteht, aber der Leser erzeugt das Buch nicht, sondern er erzeugt Grunde genommen seine Lesehandlung. Aber das ist nicht das gleiche im Spiel, wo jeder Spielablauf auch unterschiedlich ist. Wir hatten das in der Narration ja mal, da gibt es einen Unterschied zwischen Ereignis und Geschehnis, und Ereignis ist das Plot-Relevante und Geschehnis sind so die vielen Dinge, die der Spieler macht, die man aber in einem Film rausschneiden würde, weil sie jetzt die Handlung nicht voranbringen. Und diese Form der Performance, und es gibt, also auf die ziele ich ab, und es gibt Spiele, da wird nur das benötigt, gerade die narrationsfreien Spiele, die leben vor allem von der Performance des Spielers. So, und jetzt gibt es die Frage, wie analysiert man das? Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen man da vorgehen kann. Einerseits die Spielleistung, also was wird überhaupt gemacht? Also die Spielleistung, was wird überhaupt geliefert, woraus besteht das Spiel, was machen die Spieler, in dem Fall haben sie hier so ein Tanzspiel, da ist natürlich die Performance des Spielers deutlich sichtbarer, das sind für Fotos, eignet sich das super, weil ansonsten jemand in der Couch sitzt und einen Controller in der Hand hält, da zeige ich Ihnen auch noch ein paar schöne Bilder, da gibt es eigentlich nur so Werbebilder oder völlig nichtssagendes. Dann spielt aber die Rolle, und das ist für die Analyse sehr wichtig, die Rahmenbedingungen, unter denen dieses Spiel stattfindet. Die Umgebung, in der es stattfindet, das Material, was dem Spieler zur Verfügung steht, insbesondere die Interfaces, also Ein- und Ausgabeschnittstellen. Ich habe für jedes hier noch eine Folie, also keine Sorge. Die Spieler selber, also ein bisschen die Biografie des Spielers, wo kommen die her, wo gehen die hin, wie viel Erfahrung haben die im Spiel? Also benehmen die sich so, weil sie das wollen oder weil sie es nicht besser können oder weil sie es so gut können? Was ist mit den Handlungen, was machen die eigentlich in dem Spiel? Aber auch, wie verhalten sie sich vor dem Spiel, wie gehen sie mit Mitspielern um, wie gehen sie mit Sieg und Niederlage um und solche Dinge. Und wie misst man das eigentlich? Das ist jetzt gerade im Bereich Sport. So, das ist hier eine Folie, die habe ich, muss ich gestehen, aus der Trainingswissenschaft der Sportler angepasst. Da heißt es sportliche Leistungsfähigkeit. Das funktioniert aber ganz ähnlich wie bei Spielen. Und tatsächlich gibt es ja inzwischen diesen Bereich E-Sport, wo ja immer noch die Frage ist, ist das Sport, ist da eine motorische Eigenleistung drin, gibt es die auch beim Schießen oder beim Autofahren, die motorische Eigenleistung, und ist es nur deswegen kein Sport, weil die Olympischen Komitees das nicht wollen. Es ist gerade eine große Diskussion, ob E-Sport, also das Spielen von kompetitiven Computerspielen auf hohem Niveau, gerade so auf Turnierniveau, ob man das als Sport bezeichnen kann, mit dem Argument immer, Schach sei doch auch ein Sport, oder als Sport zumindest anerkannt. Aber der Streit geht gerade los, inwiefern zum Sport die Eigenbewegung gehört und was machen wir eigentlich mit Sportarten, in denen die Eigenbewegung wie beim Autofahren oder beim Sportschießen oder so dann doch sehr zurückgenommen ist oder Bogenschießen oder so. Aber man kann die Kriterien, die man für den Sport ansetzen, das ist nicht immer nur Leistungssport oder Turniersport, sondern die einfache sportliche Betätigung, so gibt es das beim Spielen halt auch, dieses Rumdaddeln. Nur weil es zweckfrei erfolgt oder weil man das nur zum Spaß macht, heißt es ja lange nicht, dass man da nicht drauf gucken kann, als wäre es eine Form von Aktivität, ähnlich wie im E-Sport, nur mit anderen Zielsetzungen. Und Sie sehen auch hier, und die Kriterien, die man zum Testen oder zur Beschreibung der sportlichen Leistungsfähigkeit heranzieht, die kann man auch für Spiele sehr gut adaptieren. Also so Dinge wie die allgemeinen Voraussetzungen, Kontext, Umgebung, Material, Familie, Beruf, Freunde. Ich habe jetzt eher den Kontext, Umgebung und Material rausgezupft, die Familie, Beruf, Freunde, das geht so in die Biografie rein. Muss man im Zweifel auch berücksichtigen, aber da werde ich heute weniger zu sagen. Individuelle Voraussetzungen wie Talent, Gesundheit, Konstitution und Kondition, also so die allgemeine Leistungsfähigkeit und die aktuelle, also was kann der Körper überhaupt schaffen und die Kondition, auf welchem Stand ist er nun derzeit. Und wenn Sie mal länger Zeit gespielt haben, werden Sie merken, das geht tatsächlich auf die Kondition, also gerade wenn Sie vielleicht mal mit League of Legends spielen, so ein Spiel dauert halt bequem mal 1 bis 2 Stunden und das müssen Sie durchhalten, da gibt es eine Frage. Ach so, Konstitution ist so allgemein, was der Körper, also ist ein bisschen eine Frage des Alters zum Beispiel oder wie Sie Ihren Körper trainiert haben, solche Dinge. Also was möglich ist, und Gesundheit ist so Ihr Gesundheitszustand. Wenn jemand fiebrig in so ein Spiel reingeht, wird er anders spielen, als wenn er gesund ist, aber das ist unabhängig von der Konstitution. Also die Konstitution ist das Potenzial, sagen wir mal. Die Gesundheit ist so der aktuelle Gesundheitszustand und die Kondition ist, wie weit Sie Ihr Potenzial derzeit gerade aufgebaut haben. Also Konstitution ist vor allem eine Altersfrage. Psychische und soziale Kompetenzen wie Motivation, also will jemand was, und Volition, das ist aktiviert, will er das auch gerade wirklich? Also jeder wird gerne irgendwie wahrscheinlich sein Studium gut abschließen, aber die Volition heißt, man muss aus dieser Motivation auch wirklich eine Handlung ableiten und in dem Fall auch sagen, ich aktiviere das und gehe jetzt nicht raus, sondern übe für die Klausur oder so. Das ist tatsächlich der Unterschied. Die Motivation ist da, aber es gibt widerstrebende Motivation, und die Volition ist die Aktivierung des Willens von Volitio, Wille oder so, also bestimmt was Lateinisch. Kommunikationsfähigkeit ist die Fähigkeit, mit anderen zu sprechen. Das ist ein Riesenthema, was ich heute auch nur anschneide, aber das muss man berücksichtigen bei Teamspielen oder diesen ganzen Spielen mit Multiplayer online. Schauen Sie sich mal so die typischen Call of Duty-Kanäle an oder hören Sie sich das mal an. Da sieht man, dass da noch einiges zu machen ist bei durchschnittlichen 14-jährigen amerikanischen Teenagern, die sich natürlich da auch gar nicht drum kümmern, aber das ist, also je nachdem, wie ernst sie das meinen, bei Multiplayer-Spielen ist das ja nicht unerheblich, und die Teamfähigkeit allgemein, da kommen diese ganzen Soft-Skills rein, weil wie in jedem Teamsport auch, ist das so in Teamspielen, League of Legends oder so, oder Dota, ist das sehr entscheidend, oder Counter-Strike. Motorische Kompetenzen wie Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit, gerade so Hand-Auge-Koordination, auf die ja immer Wert gelegt wird im Zusammenhang mit Computerspielen, aber auch die Geschwindigkeit, Actions per Minute, die Ausdauer, wie lange halten Sie das durch oder wie beweglich sind Sie eigentlich? Und da spielt, sagen wir mal, bei so Fitnessspielen oder Tanzspielen, spielt das auch durchaus eine Rolle. Ansonsten Beweglichkeit, naja, des Fingers oder des Daumens, also gerade so diese modernen Controller mit ihren 16 Knöpfen, es gibt einfach viele Menschen, die scheitern daran. So, also die da keine Übung haben und die wollen das auch nicht so dringend lernen, also nicht, dass sie da grundsätzlich dran scheitern, aber die spielen diese Spiele nicht, weil sie ihnen zu kompliziert sind. Dann die spielerische Technik, also die erprobte, zweckmäßige und effektive Handlungsabfolge, wenn man das mal also die Sportler nennen das halt Technik, dürfen sie ja auch. Also es ist nicht der Technikbegriff, den wir jetzt hier zugrunde legen, wenn wir sagen, das sind die Plattformen und ihre Auswirkungen, so die Dispositive. Einfach so wie man von einer, wie eine Maltechnik oder so, da hat man halt eine bestimmte Technik, wie man die Maus hält. Und dann die taktisch-kognitiven Kompetenzen, und das ist viel wichtiger als in vielen Sportarten, wo es ja dann doch eher um die Bereitstellung motorischer Leistungsfähigkeit geht. Also vielleicht bei Teamsportarten ist das dann wieder anders, ist die Frage, wie kann man Handlungspläne entwerfen und Entscheidungsalternativen sowohl kennen als auch im Spiel abrufen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich zeige Ihnen mal so ein paar spielerische Spielleistungen, die man sich zuerst mal anschaut. Das ist hier die Weltmeisterschaft in Tetris. Das geht 6,5 Minuten. Auf der linken Seite sehen Sie, wie gespielt wird. Auf der rechten Seite sehen Sie die Finger. Und Sie, also wenn Sie Tetris kennen, das wissen Sie, das fällt ja so langsam runter. Dann dreht man das langsam und dann fügt man das hoffentlich irgendwo ein. Dieser Spieler sieht ja oben, was kommt. Der achtet gar nicht mehr unten drauf. Sondern er weiß, wo es hingehört und bringt das in die richtige Position und lässt es dann fallen und dreht es gleichzeitig. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob er das hier macht, ich glaube hier auch zum Schluss spielt er Tetris blind, genau, so als Bonus, so im Abspann. Und zwar, blind heißt, er weiß, wo was hingehört, das hat er einfach im Kopf, der hat schon eine Zeit lang geübt dafür, und weiß einfach, wo es hingehört, und er muss nur oben drauf gucken, wo was hingehört, und kann das dann in seinem kognitiven Modell irgendwie ablegen. Also das ist so eine Form von Extrem-Tetris, oh. Extremspielen. Hier sehen Sie ein 8-jähriges, ein 8-jähriges Child Prodigy, der irgendwie Dance Dance Revolution spielt. Also perfect, perfect, perfect. Ein obwohl ein Great war. Wir gucken mal weiter hinten. So, das geht auch so seine Zeit lang. So, das ist auch so eine, also, dass das was mit Performance zu tun hat, erschließt sich einem sofort, glaube ich. Also das ist nun auch nicht viel anders als andere Choreografien. Also was zu hier sehen Sie einen der typischen koreanischen Kings of Actions per Minute, wobei das viele von sich behaupten. Der Spieler hat StarCraft. Der spielt das aber, wie man irgendwie Klavier spielen würde, mit der linken Hand. Es gibt so mehrere Konzerte für die linke Hand. Gab es mal für einen Linkshänder, also einen Pianisten, der die rechte Hand verloren hat, und da haben mehrere Komponisten ihm ein Konzert bestimmt. Und so ähnlich läuft es hier auch. Rein von der Bewegung. Und der Interessante ist auch, also er macht hier was, aber zum Teil arbeiten die halt mit Makros in Bereichen, die man zwar nicht sieht, aber die sind irgendwo anders unterwegs, dann gehen sie zurück und haben in der Zwischenzeit ihre ganze Basis aufgebaut. Also ganz hat sich mir das nie erschlossen, was in der Geschwindigkeit alles geschehen kann. Aber das ist schon sehr notwendig, dass man, um hier bei StarCraft auf hohem Niveau zu spielen, also seine Actions per Minute hochzieht. Also wie viele spielrelevante Handlungen kann man pro Minute ausführen, und das ist eine Virtuosität in den Fingern. Also der könnte auch, glaube ich, hervorragend ein Musikinstrument spielen. Und es gibt tatsächlich StarCraft-Spieler, die das sagen, es ist für sie ganz ähnlich wie ein Musikinstrument, also eine Form der Ausdrucksfähigkeit. Und das ist so eine Kommunikation, wie vielleicht bei einem Duett, eine Kommunikation mit dem Mitspieler, in dem Fall halt kompetitiv, so Banjo-Duell. Und so ähnlich läuft das hier auch. Und wenn Sie dem auf die Finger schauen, das ist ja, der ganze Film geht ja eigentlich um die Finger, sieht man halt auch da wieder eine hohe Meisterschaft, die der zur Schau stellt. Im Sinne von Performance, einstudiertes Verhalten, was halt hier abgespielt wird, aber mit diesem Aspekt auch E-Sport, also ist ja eher sportlich hier zu verstehen. Und das, auch das ist bekannt, in der Weltmeisterschaft in Guitar Hero oder hier mit, also das geht, es geht um die Gitarristen, aber auch den Schlagzeuger. Und das ist interessant, weil es natürlich, also wenn Sie so die Metal-Spieler gerade aus den 80ern sich anschauen, gibt es ja immer noch solche Bands, die halt sich durch instrumentelle Virtuosität auszeichnen, was dann durch entsprechende Soli auch gefeiert wird in den Videos oder in den Stücken. Und hier hat man jemanden, der sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt hat, ein Instrument zu lernen, was gar kein Instrument ist. Also was außerhalb dieses Spiels, ja, also wahrscheinlich gibt es inzwischen auch Spiele, wo sie dann damit spielen können, aber wer so spielen kann, der hätte Rocksmith gespielt, dann könnte er jetzt Gitarre spielen. Also so können Sie sich das vorstellen. Also Rocksmith ist das Gleiche, aber mit einer echten Gitarre oder einem E-Bass als Interface. Und dann müssen Sie auch solche heranstürmenden Punkte sammeln. Der Vorteil ist aber, das Interface können Sie auch woanders gebrauchen. Und das ist bei Guitar Hero halt so, der ist jetzt eben World Record oder wahrscheinlich wieder einer der Weltrekordhalter. Also ist, wenn Sie das mal gespielt haben, das ist wie beim Sport auch. Wenn Sie diese Sportart kennen oder hier das Spiel kennen, können Sie das eher würdigen, als jemand darauf so, ja, der ist halt ganz gut da, der macht das schon gut. Aber wenn Sie das selber mal versucht haben, vielleicht auch dieses Stück, dann erst wissen Sie, was es bedeutet, das in dieser Geschwindigkeit und mit dieser Präzision zu spielen. Also das sind Spielleistungen. Wie kommt man da jetzt ran? Und hier ist noch ein anderer, also was meine ich mit Spieltechnik? Hier sehen Sie drei gängige Maushaltetechniken für E-Sport. Also es gibt den Palm Grip, und Sie können sich immer beobachten, da liegt die ganze Handfläche auf der Maus, den Claw Grip, da halten Sie die Maus mit Daumen und kleinem Finger und haben oben für die drei Tasten Ihre Mäuse, und den Fingertip Grip, da halten Sie die Hand eher, also wie beim Claw Grip, aber entspannter. Und jeder, der sich auf eines dieser Techniken einstudiert hat, dem fällt es sehr schwer, die andere zu benutzen. Das ist so eine Frage der Muskel- und Sehnenanspannung und um diese typischen Carpal-Tunnel-Syndrome zu umgehen, muss man das eine Zeit lang trainieren. Das ist bei Geigern aber auch nicht anders. Also ein Geiger, der muss auch mal trainieren, dass er mal so ein zweistündiges Konzert durchhält, ohne eine Sehnenscheidenentzündung zu bekommen. Und eine andere Frage der Spieltechnik ist die Frage der Tastaturbelegung auf dem Keyboard. Diese Actions per Minute, das kriegt man ja nur hin, wenn alle relevanten Tasten in Greif nahe der Hand sind. Und das hängt dann davon ab, ob Sie jetzt eine lange Hand oder eine kurze Hand haben, ob Sie lange Finger, kurze Finger haben, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Und das muss man dann einstellen. Und hier sehen Sie einfach zwei Protoss, Left-Handed Small with Mouse Layout, oder Zerg, Left-Handed Large with Mouse Layout. Also je nachdem, ne, für Linkshänder, ob Sie Protoss oder Zerg spielen und ob Sie Links- oder Rechtshänder sind, ob Sie lange oder kurze Finger haben. Das gibt so Webseiten, in denen die entsprechenden Vorschläge gemacht und auch diskutiert werden. Und dann wird dann, ja, müssen wir das nicht lieber vertauschen, und tatsächlich kann dann der Zeigefinger schneller und der kleine Finger weniger. All solche Fragen spielen dann eine Rolle. Dann müssen Sie die Rahmenbedingungen, also den Kontext anschauen. Hier sieht man so ein E-Sport-Event, und natürlich handeln Spieler anders, wenn sie vor so einer Menge spielen im Turnier, als wenn sie das privat irgendwie zu Hause spielen oder wenn sie es üben und solche Dinge. Also es gibt zwei Dinge, die Sie beachten können. Zum einen die Intention, warum wird überhaupt gespielt? Und natürlich sagt man ja, weil man Spaß haben will, aber die Zeiten sind ja nun vorbei. das Spiel ein reines Spaßmedium ist. Es ist in großen Zügen natürlich ein Unterhaltungsmedium, aber das sind ja fast alle, also bis auf die Informationsmedien. Auch da ist die Frage strittig, ob sie die Tatsache, dass sie wissen, was im Nahen Osten passiert, jetzt zur Weltbewältigung, Lebensbewältigung brauchen oder auch eine Form von Unterhaltung auf höherem Bildungsniveau ist. Also dann wissen sie zwar, was in der Welt passiert, aber es ändert ihr Leben ja nun doch eher nicht. Es gibt durchaus die Vorstellung, dass auch Nachrichtensendungen oder Zeitungen eine Form von bildungsbürgerlicher Unterhaltung darstellen. Da will ich jetzt gar nicht rein in die Diskussion, sondern klar ist aber, dass das Besiegen von Orks und Elfen also durchaus auf einem anderen Niveau steht, sagen wir mal, als die, also was die Unterhaltung angeht und den Unterhaltungsanspruch. Da gibt es keine Rhetorik, die sagt, da lerne ich aber etwas über die Welt. So vielleicht. So Spaß ist wichtig. Aber es gibt noch andere Spiele, zum Beispiel Fortschritt. Man will vorankommen in dem Spiel. Und jetzt werden Sie feststellen, auch bei sich, es gibt Spiele, die machen nicht immer Spaß. Also dieses Grinden und ich will jetzt ein Level hoch, dann komme ich weiter und dann muss ich halt 100 Wölfe töten. Das ist jetzt nicht, das mache ich, weil es Spaß macht, sondern weil ich darin einen Zweck vielleicht innerhalb oder außerhalb des Spiels sehe, der es wert ist, das zu verfolgen. Und dann nimmt man dann auch die etwas langwierigeren Prozesse in Kauf. Theory Crafting, das kennt vielleicht nicht jeder, aber die Frage, wie funktioniert die Spielmechanik? Und wenn ich die Spieleentwickler nicht fragen kann, man könnte ja sagen, schick mir mal das Design-Document, da steht ja drin, wie oft droppt irgendwie dieses Monster das epische Schwert der Macht. Wenn man das nicht weiß und nicht rauskriegt, aber wissen will, dann muss man dieses Monster halt 100 oder 200 Mal töten und gucken, wie oft droppt es jetzt das Schwert der ewigen Macht. Und das schreibt man auf. Und da gibt es natürlich wieder Communities und Webseiten, die nur sowas sammeln. Und wenn Sie die spielen sehen, das sieht völlig anders aus, weil die da stehen, warten, bis das Monster wiederkommt. Also es ist so von World of Warcraft, da hat sich das zum ersten Mal so etabliert. Aber in vielen Spielen gibt es das inzwischen, dass man diese Statistiken kennen will. Und das muss man machen wie ein Naturwissenschaftler. Man macht viele Experimente und macht dann einen Induktionsschluss. Okay, bei unseren 100 Versuchen ist das Schwert 10-mal gekommen, also tippen wir mal auf 10%. Und das muss man dann, da kommen die nächsten sagen, 800 Versuche, lächerlich, 1000 müsste man. Und da gibt es Communities, die sich das aufteilen. Testen, wenn dann jemand ein Spiel testen will, spielt der anders, als wenn er das Spiel einfach nur durchspielen will. Oder einen Kommentar dazu geben, so wie Angry Video Game Nerd, der weniger ein Tester als Kommentator alter, schlechter Nintendo-Spiele ist. Also Anfang Nintendo und inzwischen alte Spiele aus den 80ern. Sehr unterhaltsam seine Serie, aber auch sehr erkenntnisreich. Nur spielt er natürlich also ein bisschen, um die frustrierenden Momente rauszufinden, um, damit er sich so sehr schön aufregen kann. Ist ja der Angry Video Game Nerd, aber durchaus weiß er, wo der Dreck liegt in diesen Spielen. Eine Analyse ist wieder was anderes, wenn Sie ein Spiel spielen, das haben wir ja so ein bisschen, habe ich Ihnen das ja mal gezeigt, dann schauen Sie sich halt an, ob anisotropische Filter an sind oder Mipmaps aktiviert, wie eigentlich der Sound ändert, wenn Sie von einer Zone in die nächste gehen. Auch da, wenn Sie so jemandem zuschauen, der mal sagt, ich würde gerne mal rausfinden, mit welcher Game Engine dieses Spiel gemacht ist, der spielt wieder anders als die anderen hier gesehen. Oder der Computerspieltourist, der sagt, ich finde die Grafik so toll, ich will hier ein paar tolle Screenshots machen. Auch da gibt es natürlich eine ganze Community. Ein Wettbewerbsspieler, der ist völlig anders als der Tourist. Der sagt, ich will hier gewinnen, also ich will irgendwie einen Highscore knacken. Oder eine Demonstration, das ist gar nicht sehr, also wann haben Sie die Gelegenheit, jemandem beim Spielen zuzuschauen, der nicht Sie selber sind? Das ist, wenn man irgendwie mit Freunden unterwegs ist, häufig. So, und dann geht es natürlich um den Spaß der Gruppe häufig. Aber manchmal auch zeigt man dieses Spiel und dann zeigt jemand Ihnen das, oder Sie zeigen es jemandem. Aber auch dann spielen Sie anders, wenn Sie ein Spiel immer anzeigen wollen, als wenn Sie versuchen, da durchzukommen. Instruktion ist auch so eine Anleitung, was man muss man tun. Auch hier ist ein anderer Spielfluss zu erwarten. Oder Werbung. Also Sie wollen, dass das Spiel gekauft wird, indem Sie die besten Dinge präsentieren. Also das muss man sich anschauen. Die Kontexte, warum wird überhaupt gespielt, die Intentionen, das sind ja nicht alle. Sie können sich sicherlich noch ein paar andere überlegen, aus welchen Gründen gespielt wird. Und dann die Frage, wo sehen Sie es eigentlich? Natürlich eine Beobachtung bietet sich an. Nicht, Sie sitzen irgendwie dabei oder Sie sehen es auf dem Stand in der Messe oder Sie schauen es in der Vorlesung an. Es kann auch eine Vorführung sein. Also was ist die Produktion? Jemand präsentiert Ihnen das Spiel. Aber es können auch aufgezeichnete Spiele sein, die so diesen Live-Charakter haben. Das ist so wie das abgefilmte Theater. Das macht zwar Kino nicht aus, aber das gibt es ja auch. So Theatermitschnitte, einfach Kamera hingestellt, so Schultheater, Kamera hinten hingestellt und zack, auf die Bühne. Und das gibt es auch bis hin zu aufwendiger Produktion, Let's Plays, Let's Shows. Also Let's Plays, da kommentiert jemand, was er gerade macht, oder Sie sind zu zweit und kommentieren, was der andere macht. Let's Shows sind dann eher kommentarfrei und wollen nur das Spiel zeigen. Ein Walkthrough, da will Ihnen jemand zeigen, wie Sie durch das Spiel kommen. Das kann complete sein mit allen Achievements oder einfach nur ein Story-Walkthrough oder den Cinematic-Walkthrough, der wird nachher noch schwer geschnitten, dass Sie nur die plotrelevanten Ereignisse sehen und alle Geschehnisse dazwischen werden ausgeschnitten und vor allem die Cutscenes, aber auch die Ereignisse, die zu den Cutscenes führen, werden reingeschnitten. Ein Tutorial, in dem Sie lernen sollen, wie spielt man eigentlich Minecraft oder sowas. Das gibt es ja auch und auch das läuft ganz anders als ein normales Spiel. Genauso der Speedrun, in dem ja alle Glitches und irgendwelchen Programmiernachlässigkeiten oder Probleme im Leveldesign ausgenutzt werden, um das Spiel möglichst schnell zu schaffen. Und wo dann immer die Frage entbrennt, darf man ein Spiel überhaupt so spielen? Was für eine komische Frage. Also ist das in Ordnung, ein Spiel gegen seinen eigenen Anspruch zu spielen, so Dark Souls 2 in 30 Minuten oder ich glaube 23 Minuten liegt der Rekord, weil man halt irgendeinen Glitch gefunden hat, der einen sofort ins Endspiel bringt. Die Kritik eines Spiels, also eine Spielkritik, wenn jemand so spielt, also Sie sehen eine Produktion einer Spielkritik, das spielt natürlich eine andere Rolle, als wenn jemand einfach ein Let's Play machen will. Ein Shoutcast ist die Sportkommentar-Berichterstattung zu einem Spiel. Auch das ist was anderes, als ein normales Spiel sich anzuschauen. Oder Social Sharing, also wenn Sie Ihre besten Spielmomente über Ihre Plattform auf Facebook oder auf Twitch oder so hochladen können. Auch das ist eine Form der Produktion, wie Sie an Spielperformance kommen, also an Spielvorführung kommen können. Als nächstes müssen Sie sich fragen, wo findet das Ganze statt und wann? Also welche Intention gibt es, in welcher Form sehe ich es, wo findet es statt, auf einer Messe, in einem Studio, was aussieht wie ein Wohnzimmer oder wirklich in einem Wohnzimmer, im Kaufhaus, in der Demoabteilung, wo meistens ja irgendwie Schüler nach der Schule stehen oder irgendwie im halböffentlichen Raum hier eine Kneipe, in der so Karaoke SingStar gemacht wird, in einer speziellen Spielhalle, so Arcade-Maschinen, hier im Wohnzimmer mit ganz tollen Interfaces unten oder im Wohnzimmer mit nicht so tollen Interfaces, vielleicht nur im Bildschirm, aber zu der Ausstattung kommen wir gleich noch. Aber das ändert das Spielverhalten oder oben im iLab oder im GameLab oder im öffentlichen Raum hier in der U-Bahn, wo die Leute mit ihren Mobiles, wo nicht klar ist, ob die alle spielen, vielleicht spielen sie auf Facebook oder Twitter, wobei das ja nicht, also auch da kann man ja drüber streiten, ob das jetzt ein Social Game ist oder irgendwie eine Anwendung, die sich von Spielen signifikant unterscheidet. Auf jeden Fall sollten Sie diese Umgebung mit in Ihre Analyse einbeziehen. Wo findet das Spiel statt und wo sehen Sie das Spiel? Muss ja nicht zwangsläufig der gleiche Ort sein. Aber zumindest in welcher Umgebung wird das Spiel gespielt, weil auch das wiederum das Verhalten ändert. Ich sehe das hier regelmäßig donnerstags in der Klassiker der Spielegeschichte, wo nahezu alle in ihrer Evaluation geschrieben haben, wie toll sie es finden, dass man in der Vorlesung Spiele anspielen kann. Wo wir aber jede Woche haben, wer will spielen, da kommen immer die gleichen, weil die anderen nicht nach vorne kommen. Wir haben mal die Frage gestellt, warum eigentlich nicht, gar nicht in diesem Semester. Und die Antwort war, Herr Kubek, wir können das nicht. Also wir trauen uns nicht, da vorne uns irgendwie hinzustellen und vor allem zu spielen und dann irgendwie das nicht die tolle Leistung abzuliefern, die man erwartet. Man erwartet nichts, aber das gehört halt dazu. Und da merkt man wieder die Performativität des Spiels. Dass viele Leute sagen, okay, wenn andere zuschauen, dann spiele ich nicht so gerne, weil man fürchtet, sich zu blamieren. Und das gilt für Referate und öffentliche Vorträge ja ganz ähnlich. Wenn man das irgendwie bei einem Besuch unter Freunden erzählt, da kann man eine Menge dozieren, aber wenn man es an der Öffentlichkeit präsentieren soll, entsteht Lampenfieber aus diesem Gefühl des Drucks der Wahrnehmung. So, nächster Analyseschritt, welches Material wird zum Spielen benutzt? Da wirklich die Technik, jetzt aber so ganz nicht nur auf Interface bezogen, also welche Plattform, ist es ein PC, ist es eine Konsole, welche Generation, gibt es da irgendwas zu sagen? Was gibt es, einen Game Controller oder vielleicht nicht, ich spiele ja hier immer mit dem Trackpad. Was ist die Ausgabeschnittstelle, also Monitore oder hier die Oculus Rift? Auch das ändert natürlich das Verhalten, je nachdem, wie groß der Monitor ist, ist es am Fernseher, von einem Beamer, mit abgedunkeltem Raum oder nicht, solche Dinge spielen ja eine Rolle. Gibt es eine spezielle Gamer-Maus, also gibt es vielleicht einige tolle Funktionen, die er auf seine Tasten da programmiert oder eben keine Gamer-Maus. Gibt es eine spezielle Tastatur oder nicht? Und die nächste Frage ist, kann der Spieler die überhaupt nutzen? In dem Spiel oder allgemein, also hat er nur eine tolle Tastatur, aber spielt halt wie eine normale Tastatur. Und dann müssten sie wissen, was gibt es eigentlich für Unterschiede. Also was macht eigentlich den Unterschied zwischen einer Gamer-Tastatur und einer normalen aus, vom Preis mal abgesehen. Und dieser, die ist halt natürlich irgendwie, die sieht viel spaciger aus, aber hat die Funktionen, die eine normale Tastatur eben nicht bietet und die den Preis auch irgendwie rechtfertigt. Genauso bei der Gamer-Maus. Hier ahnt man schon, das wird sein, die hat mehr Tasten als eine normale Maus, aber wozu sind die eigentlich gut? Wenn Sie sich im Material auskennen wollen, müssen Sie natürlich die Interfaces kennen. Oder um dieses spezielle Keyboard, was sich mehr tatsächlich an Gamer richtet und auch für die linke Hand ausgelegt ist, mit der Sie Ihre Actions per Minute durchführen. Gibt es ein Headset, also wie ist die Soundwiedergabe, ist die relevant für das Spiel oder nicht? Und hier unten sehen Sie einen speziellen Gamerstuhl. Auch da kann man sich die Frage stellen, braucht man den? Im E-Sport sieht man das heute, also in diesem Profi-E-Sport sieht man das. Aber welche Rolle spielt der für das Spiel oder ist das nur für die tollen Fotos? So, jetzt bitte wieder den Geräuschpegel etwas runterschrauben, sonst werde ich lauter. Ich habe zwar das Mikro, aber so ist besser. So, das ist zu den Interfaces die Frage. Was braucht man an Interfaces für ein Spiel? Und da gibt es von dem Dan O'Sullivan und Tom Igo dieses nette Bild, wie Computer uns sehen. Also ein Computer weiß ja nicht, wer sie sind, wobei das heute nicht mehr der Fall ist. Es ist nicht mehr ganz so gültig, aber eigentlich sind sie einäugig, sie haben einen Finger und zwei Ohren vielleicht, wenn sie das brauchen. Und so Spiele wie Pong, die funktionieren halt so, da brauchen sie nicht viel. Sie müssen mit einem Finger hoch runterrollen, sie müssen was sehen und vielleicht auch mal was hören. Und viele Spiele funktionieren so. Das ist inzwischen ein bisschen anders, also wenn Sie an die Kinect denken, als extremes Gegenbeispiel, aber auch Spiele, da brauchen Sie zumindest 5 Finger oder 10 Finger, das erwartet man von Ihnen dann schon. Ja, zumindest 4, 6 Finger, wo meistens braucht man. Und so eine Kinect, die erwartet von Ihnen wirklich einen humanoiden Körper. Das können Sie auch faken über Bilder, aber der Sensor erwartet, dass er einen Körper sieht, in dem der Kopf oben und zwei Beine unten, also diese typischen humanoiden Figuren sind. Und daraus bastelt sich die Kinect ein Skelett und das schickt es an das Spiel. Und das Spiel kann damit machen, was es will. Aber so wie Position, linke Hand ist über dem linken Ellenbogen, das gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wie sie das hinkriegen. So, und dann geht man davon aus, okay, der hebt wohl gerade die linke Hand, also schon in Ordnung. Oder die rechte Hand ist über dem Kopf. Also wenn das Spiel das von Ihnen erwartet, dann können Sie den Kopf einziehen oder Sie strecken die Hand aus. Also dann kann man als Theorycrafter hingehen und sagen, so wie bei der Wii, auch wenn Sie mal Wii Tennis gespielt haben, woran erkennen Sie einen Anfänger in Wii Tennis? Der spielt aus dem Schultergelenk raus. Der denkt, er spielt ja richtig Tennis. Und der Kenner, der spielt aus dem Handgelenk, weil er irgendwann gemerkt hat, diese Wii-Mode weiß überhaupt nicht, was mein Körper macht. Die weiß nur, wie es ihr selber geht. Und der ist es egal, ob ich sie so beschleunige oder so. So, und wer das rausfindet, der spielt dann Tennis so ein bisschen, wie man Tischtennis spielt. Und der Anfänger, der spielt nur so richtig beim Golfen aus, so mit der vorgegebenen gesehenen Körperhaltung, sodass alles richtig stimmt. Und irgendwann merkt man, da kann man sich viel Aufwand sparen. Und bei der Kinect geht das nur noch begrenzt, weil die halt sagt, okay, hier Arme hoch und jetzt spring mal in die Luft. Ich will, dass deine Füße über dem Boden sind und die Beine noch da drüber, also die Knie auch. Da können Sie sich nicht hinsetzen, manchmal geht's. Hinsetzen und einfach nur die Füße vom Boden heben. Also manchmal muss man tatsächlich eine bestimmte Körperposition einnehmen, damit man die Punkte kriegt, die man haben will. Und da man nicht genau weiß, wie präzise die Kinect ist, verführt es eher dazu, sich mit vollem Körpereinsatz da reinzuhängen, also in den Spielen, die das erfordern. Gerade Fitness- und Tanzspiele und Sportspiele, da läuft das ja ganz gut. So, und das wäre jetzt so ein Beispiel, wo der Mensch eben nicht mehr nur ein Auge und ein Finger und zwei Ohren sind, sondern hier in dem Fall so eine Gliederpuppe aus wie ein Dutzend verschiedener Segmente. Und mit der neuen Generation, die ist, glaube ich, noch ein bisschen präziser geworden, kann auch 6 Spieler gleichzeitig wahrnehmen. Also dadurch sind neue Spiele möglich, aber netterweise weiß auch Microsoft nicht welche. Und im Grunde, man hat das Gefühl, auch bei der Wii ja auch, man hat das Gefühl, da ist jetzt alles gesagt, Fitness, Sport und Tanz. Und weitere Anwendungen für dieses Interface gibt es kaum. Es gibt ab und zu mal, man versucht es, aber kaum ein Spiel hat man das Gefühl, braucht diese Form der Bewegungssteuerung, genau wie die ja mit der PlayStation Move, sodass ja derzeit diese Bewegungssensoren wieder auf dem Rückmarsch sind. Und dass Xbox die entbundelt hat und man kann es jetzt einzeln kaufen, ist auch ein klares Zeichen, dass sie eingesehen haben, hey Leute, uns fällt auch nichts mehr ein. Wenn ihr eine gute Idee habt, könnt ihr das gerne veröffentlichen, aber die Kunden brauchen es nicht, wir brauchen es eigentlich nicht so dringend und es geht auch ohne. So, nächster Punkt, die Spieler. Das ist jetzt eine wahllose Auswahl, die haben sich so als Sammelkarte präsentiert. Also da müssen Sie, wenn Sie schauen, wer spielt da vorne, müssen Sie so ein bisschen wissen, wo kommt der her, gerade im E-Sport. So wie beim Fußball auch, wo jetzt heftig diskutiert wird, ob der Spieler taugt, dass er irgendwie defensiv oder in der Mitte und was hat er eigentlich bislang gemacht und außerdem geht ihm immer nach einer Stunde die Puste aus. Also das, beim Fußball wird das gerade so beiläufig. Ich meine, 90 Minuten wollen ja irgendwie gefüllt werden, wenn da zwei Kommentatoren stehen und die erzählen dann immer so Details zur Spielerbiografie. Das gibt es im E-Sport auch bei den Shoutcastern, ist noch nicht so selbstverständlich. Es gibt ja noch nicht so Stars, zumindest in Deutschland gibt es die weniger, die wirklich bekannt sind. In Korea ist es anders. Koreanische StarCraft-Profis haben den Status, den hier Fußballprofis haben. Und alle Kinder wollen ja auch, wenn sie mal groß sind, StarCraft-Spieler werden. Die verdienen aber auch entsprechend mehr. Also es ist durchaus ein attraktives Berufsbild. Viele sind berufen, weniger Außerwelt, so wie bei uns der Fußball. Es gibt einen sehr schönen Film von Valve, der heißt Free to Play, aber leider habe ich jetzt meine Maus verloren. Der heißt Free to Play. Da wird die Dota-Weltmeister oder eine Dota-Meisterschaft über ein Jahr begleitet. Das ist ein Dokumentarfilm, auch ein sehr guter Dokumentarfilm. Und mit ganz vielen Interviews. Und da, was ich sage, Kontext. Wenn ich sage Kontexte oder Familie und Freunde, die werden halt auch, da wird halt die Mutter gefragt, so, wie finden Sie das, dass Ihr Sohn jetzt täglich 8 Stunden Dota spielt? Und da sagen, oh, am Anfang haben wir schon Sorgen gemacht, hier sieht man mal so ein Interview mit der Mutter. Spielerbiografisches Umfeld, die Familie macht sich immer Sorgen, auch, also Studenten berichten auch regelmäßig ihre Eltern, sie durften gar nicht spielen oder nur ganz wenig, weil die immer gesagt haben, das bringt dir nichts, verschwendest Zeit, Junge oder Mädchen. Also das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, das ist da ein Problem und gerade ein Interessenkonflikt in der Zeit gibt, in der die Schule so richtig verlangt, man muss mal beweisen, was man im Leben kann. Ist ja 16 und 17 so das richtige Alter dafür. So, und das kollidiert dann mit dem Interesse, irgendein Spiel durchzuspielen oder einen Rekord zu brechen. Und wenn man sich das anschaut, gibt es eine Unterstützung zu Hause oder gibt es Widerstand, wie sehen die Freunde das, die Geschwister, also diese Biografie können Sie ja als Übung, können Sie sich ja selber mal überlegen, wie Ihre Spielbiografie ist, wie das Verhältnis Ihres Umfeldes Sie geprägt hat, also wie sehr Sie in Ihrer Wahrnehmung von Spielen durch Ihr Umfeld geprägt wurden. Das ist anders als bei Filmen, da gibt es ja auch durchaus kritische Filme und nicht alles, was Kinder gucken, finden die Eltern gut. Aber grundsätzlich ist irgendwie, wenn man sich mit Film beschäftigt, ist das in Ordnung. Mit Spielen hingegen, also wenn man nicht zum Massenmörder oder Psychopathen wird durch Spiele, ist gerade in Deutschland so die Meinung, aber nein, es ist zumindest Zeitverschwendung. Darauf können wir uns einigen. Und das gehört zur Frage, wie jemand spielt und warum jemand so spielt, wie er spielt, durchaus dazu, indem man sich die Biografie anschaut, aus der heraus sich diese Performance entwickelt hat. So, dann müssen wir uns natürlich anschauen, wer macht was, wann und wie im Spiel. Also, was ist überhaupt möglich an Handlungen im Spiel? Und dann kann man sich als nächstes, das würden wir aber gar nicht machen, die Frage stellen, warum, was bezweckt der damit? Also eine Interpretation der Spielerhandlung. Und in diesem Semester machen wir ja keine Interpretation, das ist eine Fortgeschrittene, also die Frage auch, was bedeutet dieses Bild oder was bedeutet diese Handlung? Das steht auf, eigentlich ist das der nächste Level. Sie müssen erstmal lernen, das zu beschreiben und danach können Sie sich fragen, was es bedeutet. Und bei Spielen kommt im Gegensatz, sagen wir mal, zum Sport, wo ja grundsätzlich erstmal alle Handlungen möglich sind. Man kann auch einem Spieler die Schulter beißen. Es steht nicht in den Regeln, aber es wird dann breit diskutiert, wie konnte es dazu kommen. In FIFA geht das nicht. Also Sie können nicht sagen, okay, jetzt habe ich mich geärgert, jetzt beiße ich dir mal irgendwie in den Arm. Also insofern muss man sich auch die Frage nicht stellen, was das zu bedeuten hat und ob das ein Disziplinproblem ist und wie lange man ihn sperren müsste. Also muss man erstmal anschauen, was ist in dem Spiel überhaupt möglich und Dann im Anschluss kann man sich fragen, was von diesen Möglichkeiten wurde ausgewählt und warum. Und Sie können diese Möglichkeiten, kriegen Sie raus, indem Sie entweder das Handbuch studieren oder den Hilfescreen aufmachen, in dem die Controller-Belegungen erklärt werden oder irgendeine Internetseite konsultieren, in dem das expliziert wird. Oder indem Sie es ausprobieren, aber manche Dinge, gerade so Kombos, also Kombinationen von Bewegungen, da kommt man selber nicht drauf oder nur durch sehr viel Ausprobieren. Und wenn Sie FIFA mal das Handbuch durchblättern, was es da an Möglichkeiten gibt, die weit über das hinausgehen, was man so als Spieler vermutet. Also ich finde das gerade bei FIFA sehr beeindruckend, weil das über 4 Seiten gibt es irgendwelche Kombos. Andere Spiele leben natürlich von diesen Kombos, so Bayonetta, wie sie dann rafft, oder Street Fighter, wo sie dann, also je länger die Kombos werden, desto raffinierter wird das Ganze. Also es gibt durchaus Spiele, die sich der Tatsache bewusst sind, dass man längere Zeit braucht, um das zu lernen. Dann können Sie sich die Frage stellen, Bezug der Handlung zu dem Controller, also muss man sich irgendwie bewegen, muss man, um die Tür zu öffnen, nach vorne drücken oder reicht es, wenn man irgendwie den A-Knopf drückt, damit die Tür geöffnet ist? Also das kann man sich fragen, gibt es sowas wie eine Mimetik zwischen Handlung, also körperlicher Handlung und Spielhandlung? Und wie ist das mit der Standardisierung? Dieses WASD ist halt inzwischen durch, aber wenn Sie die Spiele der 90er anschauen, da haben wir noch alle mit den Cursor-Tasten uns bewegt. Das war auch völlig anders. Also da gab es den Game Controller am PC nicht und man hat sich eher mit der rechten Hand bewegt, mit den Cursor-Tasten, mit der linken Hand hat man die Aktionen ausgeführt. Inzwischen bewegt man die Figur mit der linken Hand WASD und mit der rechten Hand wird irgendwie an der Maus die Bewegung, die Blickrichtung eingestellt. Also auch da hat sich was geändert und auch da muss man schauen, kennt der Spieler diese Standards oder also kann er damit richtig gut umgehen oder probiert er selber nur aus? Gerade wenn Sie Spiele zuschauen, wie jemand anders spielt, es ist halt häufig so, man hat ein neues Spiel und das probiert man mal aus und es entsteht der Eindruck, ja, es ist halt so Versuch und Irrtum und man arbeitet sich so langsam durch und man wird ja auch langsam durch das Spiel rangeführt und am Ende kann man dann den Controller, kann man die Steuerung und weiß auch, was man zu tun hat. Und wenn man jetzt nochmal spielen würde, aber nochmal 20 Stunden, nein. Sodass aber wenig Spiele von einem verlangen, man muss erst, also man wird besser, also das sind dann diese typischen Strategiespiele, die man immer wieder partienweise neu spielt, da wird man mit jedem Mal besser, weil man die Steuerung einfach besser beherrscht und auch weiß, welche Handlungen möglich sind. So, und dann ähnlich wie beim Sport auch oder wie bei Brettspielen, es gibt diese Spielzüge und das ist der nächste Level, also das eine ist, sie laufen vorwärts oder sie erzeugen ganz viele Zerg oder sowas in StarCraft. Das nächste ist aber, was machen sie damit? Und da gibt es jeweils abhängig von den Spielen so ein weites Jargon, mit dem man beschreibt, so rushen, also wir rushen, rush, da kommen dann ganz viele Zergs, oder ein Raid, wo man irgendwie in den Dungeon geht, oder learn und buffen und pushen und grinden und looten, meistens alles aus dem Englischen, selten übersetzt. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, da gibt es auch noch viel mehr. Da gibt es entsprechende Tabellen und Listen im Netz. Nur wenn Sie sagen, ich möchte gerne ein Online-Rollenspiel beschreiben oder ein Echtzeit-Strategiespiel oder ein Kampfspiel, da können Sie sagen, boah, der drückt ganz wild auf die Tasten und es passiert so viel auf dem Bildschirm und ich weiß gar nicht mehr, was hier vorne und hinten ist. Nur damit kommen Sie nicht weiter. Da können Sie auch niemandem erzählen, warum dieses Spiel jetzt so fantastisch war, also diese konkrete Partie. Was da eigentlich das Besondere war. Wenn Sie das beschreiben wollen, zum Beispiel, dass Sie Shoutcaster werden, dann müssen Sie wissen, was gerade passiert. Das ist beim Fußball ja auch nicht anders oder beim Football oder Baseball. Bei all diesen Spielen wird ja nicht gesagt, und der tritt wieder gegen den Ball, sondern da wird auf einem höheren Abstraktionsgrad beschrieben, was gerade mit diesen Handlungen bezweckt wird. Und da gibt es verschiedene Abstraktionsgrade und das sind so die einfachen Spielzüge. Die nächste Stufe wäre dann zu wissen, was ist die Strategie, warum wird hier ein Rush aufgebaut und warum arbeitet der so, dieser Spieler, und was macht der damit? Also sowas wie Strategien und fortgeschrittene Taktiken. Taktiken sind ja immer sehr kurzfristig, um irgendwie, ja, sagen wir mal, diese Plattform zu erobern. Und die Strategie kann ja sein, der Terraner gibt die Plattform auf und lockt die Zergs da rein, um auf der anderen Seite einen entscheidenden Vorteil zu bekommen. Und das andere, was man anschauen kann, ist das sogenannte Cheating. Cheating ist, es ist ja ein bisschen im Verruf, weil es heißt ja auch Schummeln und wer schummelt schon gerne. Da kann man sagen, gibt es zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Das eine ist, das darf man nicht, weil es das Spiel bricht. Also man geht ja gegen das Spiel vor und macht Dinge, die im Spiel gar nicht vorgesehen sind, so wie Map-Hacking oder Wall-Hacking, was Sie da sehen, auf oben links in Counter-Strike, wo man einfach sieht, wo sind die Gegner durch die Wände hindurch. Ihr Computer weiß das ja, der muss es ja wissen. Der weiß aber auch, ich darf dir jetzt nicht zeigen, weil er hinter einer Wand ist. Und wenn Sie dann einen entsprechenden Wallhack installieren, dann zeigt er Ihnen die gegnerischen Spieler in grün oder rot an und dann haben Sie einen entscheidenden Vorteil in diesem Spiel. Oder ein Safe-Game-Editor wie unten in Tomb Raider, wo Sie sagen können, okay, ich hätte gerne mehr Munition, außerdem hätte ich gerne alle Waffen und mehr Leben und alles soll mir viel besser gehen. Auch das sind ja Möglichkeiten, wie Sie sich einen entscheidenden Vorteil im Spiel verschaffen können. Oder diese Cheatcodes, die Sie eingeben können in Konsolen oder wenn Sie dreimal Escape drücken und dann F1 und gleichzeitig die linke Maustaste halten, dann können Sie im Chat einen Code eingeben, der dafür sorgt, dass zum Teil von den Entwicklern, meistens von den Entwicklern vorgesehen, also eigentlich, also bei diesen Hacks nicht, aber bei diesen Cheatcodes hilft das Entwicklern oder Testern in Quality Assurance zu sagen, okay, wir gehen mal Level 7 und testen mal weiter, dann muss man nicht immer das Spiel durchspielen. Dann aber drin gelassen, weil man das Spiel nicht mehr ändern will oder weil man manchen Spielern die Gelegenheit geben will, okay, wenn du echt nicht weiterkommst, dann drück doch mal diese Taste und dann geht es dann doch besser. Und dann gibt es andere Aimbots, die zielen automatisch oder Triggerbots, die schießen automatisch, wenn sie zielen oder sie tweaken die Konfiguration und stellen irgendwas ein. Das wird in der Community nicht gern gesehen, aber, sage ich mal, aber, was Sie mit Ihrem Spiel machen, wenn Sie alleine spielen, ist ja nun mal Ihre Sache. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist nicht so stressig, wenn ich gleich alle Ausrüstungsgegenstände habe, dann muss ich die nicht mühsam mir zusammenklauben und ich habe immer noch Spaß an dem Spiel oder für meinen Spielzweck ist das wichtig. So wie ich Ihnen ja hier Half-Life 2 Ausschnitte gezeigt habe, indem ich brutal gecheatet habe, also irgendwie auf Immortal und direkt da reingehen und alle möglichen Dinge. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, weil der Spielzweck war ja nicht, ich will dieses Spiel jetzt bestehen, sondern ich will Ihnen eine bestimmte Szene zeigen. Das ist ein ganz anderer Kontext. Und gerade wenn man ein Spiel kennenlernen möchte oder wenn man gucken möchte, wie ein Spiel reagiert in dieser und jener Situation, sind solche Mittel völlig opportun, ist auch völlig in Ordnung. Das Problem entsteht bei Multiplayer-Spielen, wenn die Gegenseite das nicht weiß. Also dann verschafft man sich einen unredlichen Vorteil und das ist auch verachtenswert und alles. Und da ist auch der größte Markt. Also Sie können inzwischen Counter-Strike, ist völlig durchgecheatet, kann man sagen, weil es eine Menge Seiten gibt, da können Sie für 100 Euro irgendwie so einen tollen Bot kaufen, der zumindest für 3 Monate unentdeckt bleibt und beim nächsten Steam Winter Sale kaufen Sie sich einfach ein neues Counter-Strike auf einen neuen Account und dann können Sie wieder 2 Monate irgendwie der Beste sein in Ihrer Map. Es gibt tatsächlich Menschen, es ist ein Markt, also gibt es Angebot und Nachfrage, die Dinge haben einen Wert, also auch einen Preis. Und da entstehen dann Probleme, weil Sie das Spiel völlig in Balancing durcheinander bringen. Und man weiß, also Counter-Strike, wenn man das spielen will, ernsthaft oder aber zumindest fair, online ist es schwierig, also dann lieber lokal, weil sie online sehr viele so Wall- und Aim-Hacker haben. Aber sonst, Cheating ist nicht immer Schummeln, das wäre so die Moral, sondern manchmal durchaus opportun. So, das führt uns dann zum Shoutcast, also da ja ganz berühmt Twitch-TV, wo Sie sich einfach anschauen können. Ich habe aber, glaube ich, das ist eher so eine Mischung aus, also das ist, bei Twitch finden Sie viele Let's Plays, aber es gibt durchaus auch Shoutcasts, Total Biscuit zum Beispiel, das war so ganz berühmt, oder ist der ganz berühmte? So, jetzt können wir mal anfangen. Also der kommentiert. So, also das ist so ein, also ein Ausschnitt der Total Biscuit, der macht das recht professionell und es klingt wie eine Sportberichterstattung und es ist auch interessant für Menschen, die das Spiel gar nicht kennen, aber so ein bisschen, das gehört ja zum Sport auch dazu, die Begeisterung in der Stimme des Sprechers oder des Kommentatoren, die überträgt sich auf den Zuschauer, auch wenn er so richtig nicht versteht, was hier jetzt gerade geschieht und warum das geschieht. Deswegen ist ja einer der Gründe, dass Twitch TV, also solche Seiten, aber auch Let's Plays so ungemein erfolgreich sind. Zum einen, weil Leute sagen, dann kenne ich diese Spiele, ich habe nicht das Geld oder ich habe auch keine Zeit, ich kann mir nur 20 Stunden ein Let's Play anschauen, aber dann bin ich sicher, in den 20 Stunden ist das Spiel auch rum, weil das jemand spielt, der spielen kann. Und wenn ich 20 Stunden versuche, hänge ich vielleicht immer noch in Level 3 fest. Also das ist das eine. Und das andere ist die Sportberichterstattung. Wie gesagt, die berühmten koreanischen Fernsehkanäle, in denen irgendwie ständig über E-Sport berichtet wird, sind ja legendär. Das gibt es, wie gesagt, mit Twitch jetzt so im internationalen Bereich, in Deutschland weniger. Aber gerade in diesem Studiengang könnte man sowas aufbauen, indem man einfach versucht, bestimmte Spielevents zu kommentieren. Und im Grunde genommen sind die Techniken sehr ähnlich wie das, was wir jetzt ständig im Fußball oder Sie ständig im Fußball hören, wenn Sie irgendwie diese Matches sich anschauen. Und was ein Shoutcast macht, ist die Transformation der Spielerhandlungen, gerade in nicht-narrativen Spielen, in eine Narration. Die erzählen eine Geschichte, diese Player-Story von Spielen, die eigentlich keine Geschichte erzählen. Natürlich, es gibt StarCraft, gibt es eine tolle Rahmenhandlung, aber die spielt in den einzelnen Matches ja überhaupt keine Rolle. Da werden wirklich Einheiten, Statistiken gegeneinander und natürlich auch Spielerkompetenzen gegeneinander gestellt. Aber dass irgendwie die Protoss und die Terraner so zueinander stehen, ist jetzt für das Match völlig unerheblich. Wird auch im Weiteren nicht diskutiert, also wird auch in den Shoutcasts nicht thematisiert. Da geht es nur um die konkrete Story, die konkrete Geschichte, die sich aus diesem Spiel heraus ergibt. Und diese Transformation, dafür bezahlt man Menschen, die das können, die eine Spielhandlung, wie beim Fußball auch. Fußball ist ja denkbar nicht narrativ, aber diese ganze Narration, das erlebt man gerade in der Presse, auch durch die Zeiten, der Kontext wird aufgemacht, wie ist die Temperatur da und wie ist das Essen und warum sind die Garnesen also viel besser in heißen Temperaturen, aber haben dann trotzdem verloren. Also all das wird ja ins Detail diskutiert, um aus etwas Nicht-Narrativen eine Narration zu stricken, die jetzt für die Medien so ungemein wichtig ist. So, dann haben wir Verhalten, also wie verhält sich der Spieler auf dieser Seite des Bildschirms. Hier sehen Sie die typischen Fake-Gamer. Also wenn Sie sich werben, also wenn Sie mal googeln nach irgendwie Spieler oder Spiele-Controller, finden Sie immer so glückliche Menschen, die also begeistert vor ihrem Controller sitzen, in hervorragend ausgeleuchteten Umgebungen und so. Es gibt bei Kotaku eine schöne Seite, die habe ich Ihnen verlinkt. Fake-Gamers of the Week. Das geht so weit, dass die Spiele-Designer gefragt haben, jetzt fake doch mal ein Fake-Gamer. Also pose doch mal so, wie du glaubst, würde man posen, wenn man für eine Zeitung spielt, ohne dass man spielt. Also die Controller sind nicht angeschlossen und vielfach sind das Leute, sind halt Fotomodels, die haben gar keine Zeit zu spielen. Aber manchmal wird dann doch, oh, hier ist doch jemand, der spielt auch wirklich. Also es ist eine ganz eigene Diskussion, wie Menschen, die gewohnt sind, fotografiert zu werden, sich benehmen, wenn sie tun sollen, als würden sie spielen. Aber man kann sich auch anschauen, wie Menschen sich wirklich verhalten, wenn sie spielen. Und da ist jetzt Robbie Coopers Immersion ganz vorne. Der einfach mal Kinder gefilmt hat. Oh nein, das ist doch hier mal gucken. Die spielen. Oh, Batterie ist alle. Das ist auch da vorne.
So sehen sie auch aus.
Also jetzt, der hat eine Raffinierung. Also normalerweise ist die Kamera über oder unter dem Bildschirm und dann sieht man den Leuten, also die Leute schauen immer nach oben oder nach unten. Und er nimmt halt eine Aufnahme, dass man wirklich sehen kann, wie die reagieren, die Spieler, relativ, also wie hoch die Immersion ist. Da gibt es verschiedene. Ich glaube schon, das ist das einfach der.
Round one. Fight.
Das ist extrem interessant zu sehen. Also für Neurophysiologen nicht uninteressant zu sehen, wie reagiert ein Körper, der sieht, er ist ja auch irgendwie mitverantwortlich für die Handlung, und wie gestaltet sich die Immersion auf so einer neurologischen Ebene. Es gibt ja also Neuronen, wenn sie sehen, wie jemand springt, dann springen sie im Geiste mit, um zu verstehen, was er macht, und es unterscheidet sich gar nicht so unwesentlich von dem Akt selber zu springen. Und wie wird mit Frustration, mit Aggression umgegangen? Also er spielt ja dann deutlich verbissener, sie ist so völlig... Das Ringmädchen. Das weiß man, also man hört Shooter und Kampfspiele, glaube ich. Er ist sehr extrovertiert. Zwinkern zu wenig und dann und er trocknet die Augen aus, und das ist eine der, ich glaube nicht, dass er weint, weil er spielt so. Zum Spielerleben, das gehört zumindest dazu. Auch die Frage, wie geht man mit Sieg und Niederlage um? Also die Frage der Mimik und als nächstes die Frage der Gestik. Also das, was passiert im Gesicht, aber was passiert im Körper? Gehen die Leute mit oder also halten die das sehr ökonomisch, dass sie sagen, ich bewege halt nur das Handgelenk, was notwendig ist, oder nein, da muss der ganze Körper mitgehen? Das sagt viel über die Performance aus, aber auch über die Frage, wie das irgendwie verarbeitet wird. Hier sehen Sie Pac-Man Battle Royale mit Mittelaltern. Also das ist eine ganz hervorragende Station. Wir wollten immer mal so ein Cocktailkabinett bauen, aber uns fehlt es noch Mitarbeiter. Wir haben die Werkstatt, wir haben das Know-how. Wenn also jemand mal ein Interesse hat, was zu bauen, können wir das gerne realisieren. Es gibt ganz viele Pläne dafür im Netz. Wir würden auch die Technik zur Verfügung stellen. Acrylglasplatten haben wir auch noch. So, dann kommt eine Folie, die ist zu groß. Also es ist eigentlich eine eigene Vorlesung wäre das über Sozialverhalten in Computerspielen, aber da fehlt es mir an einer Woche. Also die Frage, wie wird mit Mitspielern umgegangen, mit Zuschauern und mit Unbeteiligten, die vielleicht da in dieser Messe oder im Kaufhaus damit umgehen müssen. Zwei schöne Spiele, Button ist eins vom Copenhagen Game Collective. Brutally Unfair Tactics Story, okay, genau. Ein ganz einfaches Spiel, Sie haben 4 Controller und einen Computer. Ich habe da, glaube ich, schon mal von erzählt, von dem Spiel. Also legen Sie Controller hin und dann gibt es so Dinge, wer nimmt 5 Schritte zurück. Slow-Mo. Dann denkt man, so muss das gehen, aber nein, wer als letztes seinen Knopf drückt, der hat gewonnen. Aber niemand sagt, dass man die Knöpfe des eigenen Controllers drücken muss. So, und das ist ein Spiel, was von, also als Spiel selber sehr einfach ist, auch zum Programmieren sehr einfach. Und das ganze Spiel lebt von der Performativität, die das Spiel aber nicht bewertet. Das Spiel ist völlig egal, was sie da machen und wie sie es machen. Das wäre so eine Idee eines Spiels, was vor allem über die Gruppe. Und hier sehen Sie, es ist ein YouTube-Film, das ist natürlich ein Selbstdarstellungsfilm, also ist alles lustig. Auch den Kontext muss man berücksichtigen, dass Sie das Spiel vielleicht ganz anders sehen würden. Aber das ist halt so eine soziale Interaktion, die da eine Rolle spielt. Johann Sebastian Jus zeige ich Ihnen nicht, wird gerade auch für die PlayStation 4, glaube ich, vermarktet, in so einem Sportbundle, wo Sie Ihren Move-Controller schützen müssen vor den Gegnern und je nachdem, wie schnell die Musik spielt, können Sie sich schnell oder langsam bewegen. Ein nettes Beispiel ist noch hier South Park, McLaren, was Sie vielleicht kennen, da gibt es einen. Ist das Setting, die Exposition, und jetzt geht es halt darum, wie gegen diesen den Badass da irgendwie. Es gibt auch einen Cosplayer inzwischen von denen. Können Sie mal schauen. Also, da werden so bestimmte Spielerstereotypen aufgebaut und später müssen sie sich auch in sowas transformieren, um dagegen anzugehen. Also, das ist eine durchaus interessante Folge. Auch zur Frage, weil wie ist eigentlich die Wahrnehmung von Spielern, ihren Avataren, aber auch zur Kommunikation untereinander, ein Socializing with my friends. Was passiert da? Und da geht es um die Frage von Kommunikation. Welche Regeln gibt es? Wie werden Regeln aufgestellt? Insbesondere nicht Spielregeln, sondern so soziale Regeln. Was ist Fair Play und was nicht Fair Play ist? Welche Rollen gibt es? Was erwartet man von seinen Mitspielern? Also, dass sie zum Beispiel da sind. Und einer der Gründe für den hohen Suchtcharakter von Online-Rollenspielen ist die Tatsache, dass man mit mehreren spielt und die erwarten halt, dass man Freitagabends oder donnerstags, egal was am nächsten Tag ansteht, irgendwie da mitmacht. Und so, dass soziale Verpflichtungen entstehen, die manchmal höher sind als der Wunsch, das Spiel zu spielen, aber man will halt nicht aus der Gruppe raus. Das muss alles mit analysiert werden. Welche Werte spielen eine Rolle? Was ist irgendwie das Relevante in dieser Gruppe oder in vielleicht auch in verschiedenen beteiligten Gruppen mit den Mitspielern, was ist das Relevante in der Familie, in welchen Gruppen ist eigentlich der Spieler und wie passt der da rein. Und das Metaspiel ist die Frage, was man über das Spiel in Erfahrung bringt. Informiert der sich auf Webseiten oder spricht der mit Leuten darüber? Also Dinge, die ihm Wissen über das Spiel vermitteln, aber die nicht im Spiel direkt stattfinden. Also Sie sehen, das sind nochmal richtig große Punkte. Ich will das auch nur mal erwähnt haben, dass es das auch noch zu beobachten gibt. Und da entsteht eine andere Form von Analyse, die gar nicht so sehr im Spiel oder auf die Spielästhetik reinschaut, sondern auf die Frage, wie wird eigentlich dieses Spiel in der sozialen Umwelt verhandelt. So, dann gibt es die letzten Folien, Performance-Maße. Wie misst man eigentlich die Erfolghaftigkeit dieser Performance oder dieses Auftretens? Hier sehen Sie als Maß mal so eine Karte, die jemand gezeichnet hat von Legend of Zelda. Das wäre ja durchaus auch eine Form von Erfolg, aber dem Spiel ist das total egal, dass sie diese Karte gemalt haben, solange sie den Level schaffen. Insofern gibt es die objektiven Maße, die durch das Spiel berechnet werden, also wirklich auch objektiv im Sinne von, das Maß ist im Vorfeld bekannt und jede Instanz dieses Spiels würde das gleich machen. Dazu gehören Punkte, die sie kriegen und Sammelobjekte. Gerade in den modernen Spielen ist ja so die Replay-Value darin, dass sie sagen, okay, du hast es zwar geschafft, aber hast du denn schon alle Achievements? Hast du denn alle Bücher gefunden und alle Joghurtbecher? Und dann kann man nochmal durch den Level gehen und alles versuchen rauszukriegen. Wie lange braucht's? Pac-Man hat ja diesen netten Bug, habe ich erzählt. Nach 256 Level ist Schluss. Das hat den Vorteil, Pac-Man ist abschließbar spielbar. Es dauert auch, also man braucht schon eine gewisse Kompetenz, um da hinzukommen. Und dann kann man sagen, okay, mit jeder Kraftpille alle vier Geister essen, selbstverständlich. Jede Frucht essen, die erscheint, selbstverständlich. Und der Rekord, um den es derzeit geht, ist nur die Frage, wie lange dauert das denn? Schafft man es unter 4 Stunden oder braucht man mehr? Bei Donkey Kong ganz ähnlich. Nach 27 Leveln ist da Schluss und es gibt jährlich eine Donkey Kong-Weltmeisterschaft, in der nicht die Frage gestellt wird, wie weit schafft man es, sondern wie schnell braucht man es, um durch 27 Level zu kommen. Und so, das sind solche Maße, die man auch messen kann. Es gibt Webseiten, irgendwie, wie lange das Spiel dauert. Sehen Sie hier Bioshock Infinite, Main Story im Schnitt 11,5 Stunden, Main plus Extra 15 Hours, Completionist, also wenn man alles haben will, im Schnitt 25, ein Viertel, Combined 13,5, und dann können Sie auch sehen, der schnellste Spieler, das beruht ja auf Selbstangaben. Ich glaube, man muss einen Screenshot hochladen, aber das könnte man alles faken. Also es geht aber auch in dieser Seite um nichts. Früher haben wir das mit Minesweeper gemacht. Da konnte man in der Config-Datei seinen Highscore reinschreiben. Na gut, hat dann jeder das Minesweeper in einer Sekunde gelöst. Aber da es ja ein lokales Spiel war, war es dann auch egal. Aber Zeit spielt eine Rolle, gerade wenn man in so kompetitiven Spielen antritt, aber auch so Rennspiele sind natürlich typische Zeitspiele. Da gibt es Highscore-Listen, in denen die besten Punkte, All-Time und Today's Bestpunktzahlen festgehalten werden, mit Leaderboards oder Hall of Fames, also solchen Tabellen, in denen die Erfolge irgendwie festgehalten werden. Ist ähnlich wie beim Sport, gibt es ja auch. Es gibt bei Konsolen, aber bei Steam auch Achievements oder Trophäen oder wie sie alle heißen, also besondere Leistungen, die sie in dem Spiel erwerben können und die man wiederum über Social Sharing seinen Freunden oder Mitspielern zeigen kann. Und auch da entsteht so eine Form von Status, wie viele Platin-Trophäen jemand hat oder ob er alle Goldpokale gesammelt hat und solche Dinge. In Sportarten wie Schach oder Go gibt es Elo-Zahlen, die gibt es aber auch in League of Legends und Dota, also in StarCraft ähnliche Leaderboards. Wie berechnet man eigentlich in kompetitiven Spielen die Stärke eines Spielers? Immer relativ zu den anderen. Und diese Elo-Zahl macht genau dieses. Es gibt Menschen, die haben diese Elo-Zahl, die schon länger spielen. Wenn sie gegen einen gewinnen, dann steigt ihre Elo-Zahl. Entsprechend, wenn sie gegen einen verlieren, sinkt sie entsprechend. Und wenn sie so 10 bis 20 Spiele gespielt haben, hält die sich verblüffend auf dem gleichen Stand. Also sie verlieren gegen Menschen, die eine höhere Elo-Zahl haben, häufig. Und sie gewinnen häufiger gegen Menschen mit einer tieferen Elo-Zahl. Und wenn sie durch Training oder besser werden, dann steigt das entsprechend auf. Also es ist ein ganz raffiniertes, iteratives Verfahren, um relative Spielstärken zu bestimmen. Und so Dinge wie Go oder Schach, die ja sehr international laufen, da gibt es dann von Kontinent zu Kontinent auch Unterschiede. So ein chinesischer Go-Spieler spielt stärker, auch wenn er eine tiefere Elo-Zahl hat, einfach weil der Pool der Spieler, mit denen er sich vergleicht, im Schnitt besser ist als in Europa. Sodass es schwieriger ist, in China oder Korea eine höhere Elo-Zahl zu bekommen als in Europa. Und dann gibt es entsprechende Übersetzungen, wie so Währungen. Wenn Sie auf einem chinesischen Go-Server spielen, rechnen Sie damit, dass Sie irgendwie 2 Stufen irgendwie runtergehen, ansonsten werden Sie häufiger verlieren. Also das ist ein durchaus ernstzunehmendes Maß, was nur funktioniert, wenn man regelmäßig spielt. Also irgendwann, das Ganze hat eine Inflation und irgendwann sind Sie nicht mehr objektiv bewertbar. Aber die ganzen Matching, also wenn Sie StarCraft spielen oder, ja, ich glaube bei StarCraft vor allem, gibt es ja so diese Regel, die Hälfte der Spiele gewinnen sie, die Hälfte verlieren sie. Dass sie immer so ein bisschen in der Balance sind. Und das funktioniert verblüffend gut. Und das funktioniert deswegen verblüffend gut, weil es auf diesen Zahlen basiert. Am Anfang funktioniert es gar nicht, da müssen sie sich selbst einschätzen und da werden sie viel zu stark oder viel zu schwach eingestuft. Aber das Spiel oder das Battle.net weiß dann irgendwann, wie sie sich tatsächlich, ihre tatsächliche Performance ist und stuft sie dann entsprechend ein und ist ziemlich zuverlässig. So eine andere Erfolgsmaß wäre die Zahl der Follower. Also gerade bei so Let's Play, dem geht es ja nicht darum, dass er irgendwie viele Punkte macht, aber Gronkh wäre ja so einer der berühmten mit seinen 10 Millionen Views und 2 Millionen Follower oder knapp 2,5 Millionen Followern. Also das sind durchaus auch Größen. Erfolgreiche Let's Player verdienen mehrere Millionen Euro an Werbung und haben entsprechende Verträge, lassen sich sponsoren oder auch nicht. Das ist eine richtige Karriere in YouTube, die rein darauf basiert, dass viele Menschen diese Filme gucken. Und wenn die etwas gut finden oder schlecht finden, dann finden das 2 Millionen Menschen zumindest beachtenswert und schauen sich das vielleicht mal an. Das ist also, nicht viele schaffen das und man weiß auch nicht so richtig, warum sie es schaffen. Ja, aber so ist es mit anderen Stars ja auch. Warum sie Erfolg haben, weiß man immer erst hinterher. Und die, die es geschafft haben, sind da durchaus auch in ihrem Maß bewertbar. Da kann man sagen, der hat 2 Millionen Follower, der hat nur 1 Million und der steigt entsprechend der Marktwert. So, und dann beende ich diesen Teil, so wie ich ihn angefangen habe. Die subjektive Maße stehen im Verhältnis zur Spielintention. Da habe ich nochmal diese Intentionen draufgeschrieben. Also je nachdem, was Sie von dem Spiel erwarten, wie Sie da reingehen, dann kriegen Sie auch was anderes raus. Und wenn Sie sagen, ich bin eben Computerspieltourist, so wie Duncan Harris, einer der berühmtesten, ich habe glaube ich die Seite auch schon mal gezeigt, Dead and Thrills, hier sehen Sie aus Watchdog mal eine Sonnenuntergangsszene, der macht einfach Fotos, der ist Fotograf oder Hobbyfotograf und wandert durch die Spiele und spielt sie nicht auf Punkte oder Achievements, sondern auf tolle Bildkompositionen, die er halt entsprechend aufwendig rausgibt. Aber er sagt, ohne Photoshop, das ist direkt aus dem Spiel fotografiert, vielleicht mal eine Kontrastverstärkung, aber da ist keinerlei irgendwie Mood-Filter oder Instagram-Filter drüber gelegt. So sieht es im Spiel aus und hat so diesen Anspruch des Spieldokumentarischen oder eben, wie man ja auch Reiseberichte hat, Leute, die nach Namibia fahren und dann hier so eine aufwendige Multimedia-Show mit 2 Beamern und Sound irgendwie präsentieren. Das könnte man mit Spielen auch machen. So, und der hat als subjektives Maß vielleicht den Zuspruch von Seiten der Community, aber wahrscheinlich einfach eine schöne Mappe an gelungenen Bildern. Und das ist dem Spiel ganz egal, da gibt es kein objektives Maß für, aber es ist halt subjektiv. Genauso wie die Frage, bin ich mit dem Test zufrieden, mit dem Kommentar, oder habe ich das Spiel erfolgreich jemandem zeigen können oder ihn dafür begeistern können oder habe ich Werbung, habe ich es verkaufen können, das wäre dann vielleicht wieder objektiver. Aber je nach Intention ergeben sich andere Maßstäbe, nach denen ein erfolgreiches Spielerlebnis oder eine erfolgreiche Spielperformance gemessen werden kann.